Lass uns Platz nehmen. In dem Namen Jesu haben wir den totalen Sieg über Tod und Teufel, über alle unreinen Geister, über Sünde, negativen Gedanken und was alles noch dazu gehört. Wir haben den Sieg. Amen. Ich grüße alle Mütter ganz herzlich heute Morgen. Es ist Muttertag. Es ist für euch ein Festtag. Nicht nur einmal im Jahr, sondern das ganze Jahr soll es so ein Festtag sein. Aber ganz besonders an diesem Tag denken wir an unsere Mütter. Und Gott möge euch Mütter ganz besonders segnen. Heute Morgen habe ich etwas Interessantes gelesen. Gott hat die Welt geschaffen, er sprach ein Wort und es ward. Licht ward und die Käfer kamen, die Pflanzen kamen und so weiter. Und den Mann, schade, den hat er aus dem Dreck, aus dem Lehm geschaffen. Und weißt du, und die Frau hat er aus einem Knochen geschaffen, aus der Rippe. Und deshalb, sie müssen so viel manchmal ertragen. All die Schwestern, und ich grüße nicht nur die Mütter, sondern auch alle Schwestern, denn die haben einen ganz bestimmten Auftrag von Gott. Die sind besonders von Gott begnadigt, die sind hart gemacht. Wenn ich manchmal denke, so eine Frau, was die alles machen muss. Die muss kochen, die muss Wäsche machen, die muss manchmal den Haushalt reparieren, die muss den Mann betätscheln und die muss so vieles andere mehr. Gott segne die Mütter und die Frauen ganz besonders. Was ist die Wahrheit, ist mein Thema heute. Was ist die Wahrheit? Und ich möchte ein paar Gedanken über die Wahrheit sagen. Am Schluss komme ich noch zu den Müttern ganz kurz zu sprechen. Aber heute ganz besonders, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Warum sind wir hier? Was ist die Menschheit? Und warum bin ich überhaupt da? Warum bin ich geboren? Warum hat mich meine Mutter ausgetragen? Eine Frau vor vielleicht 14 Tagen schrieb mir, Pastor, ich verwünsche mir meinen Geburtstag. Wäre ich bloß nicht geboren, mir wäre so viel erspart geblieben. Es stimmt. Aber das Leben wäre ohne dich langweilig. Du fehlst. Du bist ganz wichtig. Jede Person, auch die unwerteste und ja hässlichste und was weiß ich, die gemeinste Person, die ist wichtig. Was wäre die Welt ohne Stalin, ohne Hitler, ohne Mao Zedong, ohne Mutter Teresa, ohne irgendwelche großen Heiligen und so weiter. Jeder Mensch ist wichtig, gut oder schlecht. Gott liebt die Menschen. Und Gott wollte die Menschen. Und jeder Mensch hat einen Auftrag von Gott. Auch der Lump hat von Gott einen Auftrag. Um Lumpen zu sammeln. Ja. Was auch immer sein. Was ist die Wahrheit? Wahrheit ist manchmal hart. Wahrheit schmeichelt uns nicht. Wahrheit ist nicht das, was wir sagen. Und es ist auch nicht das, was ist, sondern die Wahrheit hat einen Hintergrund. Ich habe die letzten Tage darüber gesprochen. Wir haben etwas Unsichtbares in uns, um uns und über uns und unter uns. Etwas Unsichtbares. Wir kommen aus der unsichtbaren Welt und wir gehen wieder zurück in die unsichtbare Welt. Aus dieser sichtbaren Welt. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Was will Gott von meinem Leben? Was will Gott von meinem Leben? Jemand sagte, ich schlief und träumte. Das Leben sei Freude und ich erwachte und ich merkte, das Leben ist Pflicht, ist Verantwortung und so weiter. Das Leben ist Aufgabe, das Leben ist Arbeit. Ein Mädchen wollte Diakonissen werden, ist nach St. Krishona gefahren in der Schweiz und wollte dort in diesem Mutterhaus ja etwas lernen über Gott und Leben und wie man Gott dient und so weiter. Und das Erste, was sie machen musste, sie musste den Speisesaal putzen. Und diese Schwester war sehr fröhlich, hat beim Putzen gesungen und nahm den Besen in der Hand, stützt sich an den Besen und sagt, meine Heimat ist in der Höhe. Und plötzlich kommt die Oberin und klopft ihr auf die Schulter und sagt, und deine Arbeit ist in der Nähe. Es ist, meine Heimat ist in der Höhe, was nützt es? Verstehst, aber meine Arbeit ist in der Nähe. Ich schlief und träumte und ich wachte auf und dachte zuerst mal, das Leben wäre Freude. Nein, es ist Pflicht. Und meine Pflicht ist, dass ich mein Leben gestalte. Dass ich in meinem Leben Sonne hineinbringe. Dass ich aus meinem Leben das Optimale mache. Viele Menschen sind nur Gaukler. Sie gaukeln Freude vor, sie machen Freude und so weiter, und spielen Freude vor, spielen Theater, keep smiling, das ist heute ganz in. Nein, Leben ist mehr als nur keep smiling, bisschen lustig sein und bisschen Spaß zu haben. Leben ist sich freuen, dankbar sein. Und gestern war mir das Thema Dankbarkeit ganz groß. Erst wenn wir dankbar sind für die Gesundheit, für die Mutter, für die Eltern, für die Familie. Du solltest nicht nur für die Mutter danken, dann auch für deinen Vater und dann auch für deine Geschwister. Verstehst du, deine Geschwister erziehen dich mit. Und manchmal haben die Geschwister mehr Arbeit mit dir als deine Mutter und dein Vater. Verstehst du? Du musst dann auch deine kleineren Geschwister aufpassen. Danke Gott für deinen Erfolg, danke Gott für dein Glück und so weiter. Wir haben so viel Grund zu danken. Was ist die Wahrheit? Erst wenn wir die Wahrheit erkennen und so weiter und erkennen, was unsere Pflicht ist. Wenn wir die Prinzipien Gottes für unser Leben erkennen und so weiter und so fort, dann merken wir, dass es viel mehr als nur in die Kirche gehen, Sonntag zu feiern. 6 Tage sollst du arbeiten. 6 Tage, das ist das Leben. Das sind die Gebote Gottes, du sollst 6 Tage arbeiten und am 7. Tag sollst du feiern, sollst du das Leben genießen. Und heute ist ja für uns Sabbat, Sonntag, egal welcher Tag, der Tag der Ruhe. Genieße dein Leben und lass dein Leben nicht vermiesen von niemand. Ich lasse mein Leben absolut von niemand vermiesen. Die können mir erzählen, was sie wollen, in ein Ohr rein, in ein Ohr raus. Ich höre die negativen Gedanken der Leute gar nicht. Ich registriere sie gar nicht. Und was ich nicht registriere, das kommt nicht in meine Akten. Also du musst dich nicht registrieren. So viele Christen scheitern, weil sie dem Teufel glauben und weil sie glauben, du musst nur schuften, schuften, schuften. Nein, unser Leben ist nicht nur schuften, unser Leben ist auch genießen. Genieße deine Freizeit. Wenn du 8 Stunden arbeiten musst bei deinem Chef, das ist, dann musst du arbeiten, da sollst du es nicht faulenzen und da sollst du nicht schlampen und da sollst du das und jenes nicht. Du wirst ja dafür bezahlt. Aber für deine Freizeit, was machst du in deiner Freizeit? Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Denk drüber nach. Was ist das Gute von deinem Leben? Warum lebst du? Die Pharisäer zum Beispiel, Jesus sagt, die Pharisäer sind Lumpen. Entschuldigung, aber da sind sie. Alle Pharisäer, sie sagen das Richtige, aber sie tun das Falsche. Sie tun das nicht, was sie sagen. Deshalb, unser Leben muss übereinstimmen. Tu das, was du sagst und was Gottes Wort dir sagt. Jesus zeigt uns den Weg zu Gott, was wir tun sollen, wie wir Erfolg haben können, wenn wir die Gebote Gottes halten, wenn wir auf das Wort Gottes eingehen, wir werden die Wunder Gottes erleben. Jesus sagt, ihr werdet inne werden. Und das ist die Wahrheit. Da erfahre ich, wozu ich da bin. Ihr werdet inne werden. Aha, dieses Aha-Erlebnis. Ich weiß, Gott hat einen Plan mit mir. Auch wenn ich vielleicht Straße fege. Stell dir mal vor, du würdest die Straße nicht fegen. Was wäre da, wenn die Müllabfuhr nicht kommen würde? Wenn die Wasserwerke nicht gäbe, wenn es keinen elektrischen Strom gäbe, was wäre die Welt ohne diese Hilfsarbeiten und Hilfsdienste? Überleg einmal. Ja, ich tauge zu nichts. Und ich sage, der tauge nichts ist ganz arg wichtig. Der erfüllt auch eine Aufgabe. Wenn du das tust, was Gott sagt und in dem dich bewährst und auch als Christ das Wort Gottes bestätigst, wirst du Frieden haben, du wirst inne werden, du, ich werde noch gebraucht. Und man merkt es, wenn ein Mensch mal weg ist, wenn ein Mensch mal gestorben ist, dann merkt man, er hinterlässt eine Lücke, eine riesige Lücke. Da begrüßt keiner mehr, da ruft keiner mehr an. Ich denke nur an meine Mutter. Meine Mutter hat eine gute oder schlechte Angewohnheit. Ich weiß nicht, was sie da sagen sollte. Sie hat mich jeden Montag angerufen. Johannes, wie war die Predigt? Was hast du heute gepredigt? Wie war der Gottesdienst? Waren Leute da? Verstehst du? Die hat mich jeden Morgen angerufen. Ich konnte schon den Wecker stellen. Ich wusste ganz genau. Und die hat nicht nur mich angerufen, sondern auch alle meine anderen Geschwister. Was habt ihr gemacht? Und bei manchen meiner Geschwister hat sie manchmal gefragt, wart ihr heute im Gottesdienst? Und die hat es eingeheizt den Leuten. Verstehst du? Die wussten schon und die, weißt du, die konnten einmal sagen, ja, heute war ich nicht, ich war krank oder war das und das. Aber sie hat den Leuten immer wieder gesagt, Kinder, ihr müsst unter das Wort Gottes gehen. Das hat meine Mutter ständig erinnert, obwohl sie schon selbst Kinder hatten. Immer wieder. Und so eine Mutter kann eine ganz wichtige Funktion einnehmen. So, wir sind wichtig. Gott sieht, wozu wir da sind und Gott weiß, die Aufgabe für unser Leben und er hat ein bestimmtes Ziel gesteckt für unser Leben und wir sollten dieses Ziel erreichen. Was für Ziele hast du für dein Leben? Für was für Ziele lebst du? Was ist die Wahrheit von deinem Leben? Warum bist du hier? Warum schnaufst du die Luft? Ist alles weg hier auf diesem Planeten und so weiter und verzehrst alles und so weiter und nimmst anderen Leuten einen Platz weg? Warum bist du da? Denk drüber nach. Was ist die Wahrheit? Bei uns in Russland hat man einen Witz gemacht. Die offizielle Zeitung der Sowjetunion hieß Pravda, Wahrheit. Verstehst du? Und man hat gesagt, da ist 90% Lüge drin. Alles nur Propaganda. Da konntest du Artikel lesen, was die in der Partei gesprochen haben, die ganzen Vorträge und so weiter. Das war Pravda. Das war Wahrheit. Nicht, was die Leute sagen, ist die Wahrheit. Und nicht, was die Politiker sagen, ist die Wahrheit. Und nicht, was in den Medien steht, ist die Wahrheit. Und auch nicht, was der Pfarrer oder der Pastor von der Kanzel runterleiert, ist die Wahrheit. Weißt du? Die Wahrheit ist vielmehr, was sagt Gott zu uns? Und wir müssen lernen, zwischen den Zeilen zu lesen und die Wahrheit herauslesen. in der Pravda, in der Bibel. Ich bin so entsetzt über die neuzeitlichen Bibelübersetzungen und so schockiert. Da ist so viel verändert. Ich kenne meine Bibel nur nach der Martin-Luther-Deutsch von 1914. Da habe ich gelesen, also meine Worte, wenn ich also suche, was in meiner Konkordanz, suche ich immer nach den Worten von damals. Heute finde ich diese Worte nicht mehr. Da gibt es keinen Antichristen mehr, da gibt es keinen Teufel mehr, da gibt es das nicht mehr, da gibt es das nicht mehr. Was gibt es noch in der Bibel überhaupt? Und jetzt muss ich lernen, in der Bibel zwischen den Zeilen zu lesen, in den Heiligen Schriften zwischen den Zeilen zu lesen, was ist die Wahrheit? Und du musst fragen, was ist die Wahrheit? Und ich möchte heute etwas herausstellen. Alle Religionen haben eine Teilwahrheit. Christen haben eine Teilwahrheit. Die verschiedenen Kirchen. Jede Gemeinde hat eine Teilwahrheit. Die haben nicht die ganze Wahrheit. Wie sind die Richtigen? Vergiss es. Sie haben alle nur Teilwahrheit. Der einen sprechen vom Zungenreden, der andere sprechen von Krankenheilung, der andere sprechen von der Taufe, der andere sprechen, was weiß ich, von Heiligung. Und alle Religionen haben eine Teilwahrheit. Die Buddhisten haben eine Teilwahrheit. Die Moslems haben eine Teilwahrheit. Alle Religionen haben Teilwahrheit. Und jetzt ist das, wir müssen selber herausfinden, was ist die Wahrheit? Jeder Einzelne. Und die Bibel sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Das, was ich predige, ist auch nur Teilwahrheit. Paulus sagt, ich habe euch nichts vorenthalten, als er sich von den Ephesern verabschiedet. Ich habe euch alles gesagt, aber ich konnte euch alles nicht sagen. Sogar der Heiland konnte nicht alles sagen. Er sagt, ich könnte es nicht vertragen, ich verkrafte es nicht. Was ich euch erzähle, hier rein und da raus, das haben sie wieder vergessen. Und damals haben sie keinen Rekorder gehabt und haben keine Notizen gemacht. Und er sagt, das könnt ihr gar nicht ertragen. Aber seid froh, der Heilige Geist wird kommen und der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Und plötzlich wirst du erinnert. Auch hier, du hörst eine Predigt von 1,5 Stunden, wahrscheinlich wird sie so lang heute Morgen werden, und du sagst, was hat er überhaupt gepredigt? Du hast nichts von der Predigt behalten. Du gehst raus, wie eine Frau mal aus der Nazarethkirche rausging, als sie kam und hat jemand anders gepredigt. Habe ich gesagt, wie war der Gottesdienst? Das war wunderbar. Wir sind so gesegnet worden. Ich habe gefragt, was hat er gepredigt? Du, das kann ich nicht sagen, aber es war so wunderbar, die Herrlichkeit Gottes war da. Verstehst? Du weißt nichts, was gepredigt wurde, die Herrlichkeit Gottes war da, aber es wird euch im richtigen Moment wiedergegeben werden. So steht es in der Bibel. Die Wahrheit, du hast was gehört in der Predigt irgendwo von Matthäus vor Jahren und plötzlich erinnerst du dich, das hat er doch mal gesagt, so ist es. Du liegst vielleicht auf dem Sterbebett und dann hörst du ein Trostwort in deinem Geist, deine Gedanken, die Engel bringen dir eine Botschaft wieder zurück. Wir werden erinnert durch den Heiligen Geist an vergangene Botschaften, an vergangene Offenbarungen. Was ist die Wahrheit? Ich kann es nicht verkraften, sagt der Herr. Die Wahrheit können wir nicht verkraften, selbst wenn wir möchten. Was ist die Wahrheit? Die ist so umfassend. So, und dann haben wir noch einen exzellenten Verkäufer von der Wahrheit. Das ist der Satan. Er ist ein Spezialist, so wie ein Staubsaugervertreter. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas kennst, so Staubsaugervertreter, der kam zu uns was und redet und redet. Und ich sage, wir wollen nicht. Wir haben nicht einmal einen Teppichboden. Für was brauchen wir einen Staubsauger? Verstehst du, wir brauchen das Zeug gar nicht. Ja, der redet, der vielleicht kauft ihr doch nochmal einen Teppichboden. Und vielleicht braucht ihr es dann. Dann habt ihr es wenigstens was Gescheites. Weißt du, der versucht zu verkaufen, selbst wenn du die Dinge nicht brauchst. So ist der Teufel. Und behauptet, er hat das Allerbeste in der Welt. Gott ist ein verborgener Gott. Und ihn erkennt man nicht mit Logik und Verstand. Wir brauchen da den Heiligen Geist, um die Wahrheit zu verstehen. Auch das, was ich predige, das muss übersetzt werden durch den Heiligen Geist. In unserem Verstand, in unserem Gewissen, in unserem Herzen, in unserer Seele. So glaube nicht alles, was du hörst. Und auch mach auch gar nicht was total Ernstes, verstehst und sag, ja, das muss ich so sein, sondern du musst es verstehen. Die Wahrheit muss verstanden werden. Ich habe euch gestern die Geschichte erzählt von der amerikanischen Prediger, von dieser amerikanischen Gemeinde in den USA. Da predigt ein Pastor voller Power, wer da nach deinem Glauben soll geschehen, und liest dann aus Markus Evangelium 11 noch die Bibelstelle, wenn du zu dem Berg sprichst, wird es so passieren. Und in dieser Geschichte, da sitzt ein Mädel, eine junge Frau, die ist noch ledig, möchte gerne einen Mann haben, und der Prediger predigt und macht so heiß und schürt und schürt, und die hört nur die Bibelstelle. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Was du glaubst, sprich nur aus und es wird passieren. Und sie hat in der Gemeinde so einen Mann sich rausgesucht, der ihr so gefallen hat. Und du musst nur zu dem Berg sprechen und es wird passieren. Und der Prediger predigt also ausgewogenes Evangelium. Aber sie hat die Wahrheit nicht richtig verstanden. Und dann, sie brennt schon und in ihrer Fantasie, während der Predigt, hat sie schon alles Mögliche sich ausgemalt und ausgeschmückt. Und dann sagt, als dann das Amen war, dann geht sie auf den Mann zu und sagt, hast du die Predigt verstanden? Ich hab's verstanden. Und das, was ich ausspreche, das werde ich auch bekommen. Du bist der Mann. Dich will ich heiraten. Und dann geht sie auf den Mann zu und der Mann sagt, was willst du von mir? Ich bin schon verheiratet, habe schon zwei Kinder. Versteht? Manche Leute verstehen die Wahrheit nicht. Verstehen die Wahrheit nicht? Oder missverstehen, kriegen einen falschen Hals. Das ist alles für mich. Wir müssen lernen, die Wahrheit zu teilen. Ich glaube an die richtig geteilte Bibel. Nicht alles ist für mich. Manches ist für Israel, manches war für Abraham, manches war für Moses, manches war für Jesus, manches war als prophetische Sache auf die Ewigkeit, das noch gar nicht da ist. Die Bibel richtig geteilt zu haben. Manches ist für mich. Verstehst du? Aber nicht alles ist für mich, was in der Bibel drin steht. Die richtig geteilte Bibel ist so wichtig. Sonst kommst du auf dem Holzweg. Sonst machst du wie dieses Mädchen da. Du bist es. Und erschreckst noch die Leute damit und bringst in Verlegenheit. Diese Frau ist vom Glauben abgefallen. Die war so erschüttert. Die hat gesagt, Gottes Wort lügt. Gottes Wort lügt nicht. Nur du verstehst das Wort Gottes falsch. Das ist der Fakt. Und hättest du das Wort Gottes richtig verstanden, hättest du manchen Blödsinn nicht gemacht. Hättest manche Entscheidung nicht so getroffen, wie du getroffen hast. Ja, erkenne die Wahrheit. Die Wahrheit macht dich frei. Und wir müssen unseren Verstand einschalten, die Wirklichkeit einschalten, wir müssen die Umstände einschalten, wir müssen wirklich alles berücksichtigen, wenn wir die Wahrheit erkennen wollen. Wir können nicht einfach drauf losschießen, du bist der Mann oder die Frau. Glaube nicht alles, was du hörst und was du denkst, du hättest verstanden. Manches ist für jetzt, manches ist für die Ewigkeit, wenn du bei Jesus einmal bist. Verstehst du? Du kannst nicht alles als bare Münze nehmen. Was ist die Wahrheit? Und deshalb muss der alte Mensch zuerst mal gekreuzigt werden. Und einfach, ja, abgelegt werden. Das ganze Menschliche, das ganze Irdische, das ganze Sichtbare, das ganze Materialistische muss abgelegt werden. Dass du nur noch Gott siehst an erster Stelle. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen, steht in der Heiligen Schrift. Paulus schreibt in Apostelgeschichte 20, Vers 20, ich habe euch nichts vorenthalten. In der Bibel ist alles drin. Aber du musst in der richtigen Dosierung nehmen. Weißt du, Medikamente, weißt du, was Medikamente sind? Gift. Jedes Medikament ist Gift. Aber richtig dosiert. Und es ist so wichtig, dass du das Wort Gottes auch richtig dosiert nimmst. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist. Ich habe euch alles verkündigt und gelehrt, sagt Paulus, öffentlich und in den Häusern und privat, in der Seelsorge und so weiter. Ich habe Griechen und Juden, ich habe allen bezeugt das Evangelium, dass sie umkehren sollen und an den Herrn Jesus Christus glauben sollen. Die Wahrheit ist Jesus. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und was Gott wirklich will, ist, dass Jesus das Zentrum unseres Denkens, unseres Wollens, unseres Wünschens, unserer Träume, unserer Ideen, unserer Ideale ist. Nicht ich. Die meisten Leute polieren nur an ihrem Ego. Ich, meins, uns, wir. Ich möchte gesegnet werden. Nein, das Reich Gottes soll kommen. Der Wille Gottes soll geschehen. Gestern sprach ich darüber. Hör die Predigt an. Es gibt so viele falsche Christen, die falsch informiert sind. Die tun alles. Aber das Falsche. Falsche kämpfen in eine falsche Richtung. Jesus will nicht uns belügen. Er sagt uns die Wahrheit. Aber wir müssen die Wahrheit richtig verstehen. Gott hat den Menschen auch einen Plan gegeben, als Adam im Garten Eden. Er sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, bloß nicht von diesem und jenem. Und der Mensch wollte gerade von diesen beiden essen. Das ist immer so, wenn du was verbietest. Rasen nicht betreten, gehen die Leute gerade durch den Rasen. Hast du nicht beobachtet? Verbiete was. Und genau was, Gott hat es verboten und sie machen es erst recht. Erst recht. Was ist die Wahrheit? In der Endzeit wird es Verführung geben. Jesus sagt, in der Endzeit werden viele falsche Christusse, Jesusse und Messiasse und Heilande und Erlöser kommen. Aber die werden alle falsch sein. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Und er zeigt uns nur Jesus. Glaubt nicht jeden Unsinn, was der Heilige Geist dir alles so zeigt. Also die Leute bilden ein, der Geist Gottes hat mir gezeigt, der Heilige Geist hat mir gezeigt. Nein, wenn der Heilige Geist dir was zeigt, ist immer Jesus. Jesus und nochmals Jesus und nochmals Jesus und nochmals Jesus. Und es geht um Jesus. Dass du von dir wegschaust, auf Jesus schaust. Dass du das tust, was Jesus sagt. Dass du das lebst, was Jesus von dir will. Ja. Und nicht irgendwie eine persönliche Meinung entwickelst. Das hat Gott mir gesagt. Du, Gott sagt dir nur das, was Jesus verherrlicht. Was Jesus groß macht. Und alles andere ist Unfug. Frommer Unfug, religiöser Unfug, charismatischer Unfug. Und welcher Unfug das auch sein mag. Es geht um Jesus. Er ist, und nicht um Jehova. Und es auch nicht um den Heiligen Geist. So viele Gemeinden sind auf falschen Dampfer. Die fahren entweder mit Jehova ab, Gott Vater und Gott Vater, Gott Vater, Gott Vater, Gott Vater und Gott Vater. Gott ist nur durch Jesus Christus erfahrbar als Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht der Dampfer, der mich zu Gott bringt. Der Heilige Geist verklärt uns Jesus. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Der Heilige Geist macht Jesus in uns groß. Aber Jesus ist der Weg, der uns zu Gott führt. Geschwister, wir müssen die Wahrheit erkennen. Nicht, was die Esoteriker, die Spiritisten, die sind so super geistlich, was die uns erzählen und verzapfen, ist die Wahrheit, sondern wenn es nicht um Jesus geht, schmeiß es raus. Ist alles Unfug, ist alles Unsinn. In aller Liebe, was ist die Wahrheit? Nicht die kirchlichen Dogmen, auch nicht, was dein Gewissen dir sagt. Unser Gewissen ist manipulierbar. Bei den Kannibalen ist Menschen auffressen etwas Heiliges, etwas Gottgewolltes. Du nimmst die Kraft aus dem Menschen da, was der da hatte, dieser Riese oder der Held und so weiter. Das ist, ja, der Gebot. Die machen sich kein Gewissen über Menschen essen, Menschenfleisch. Für die ist das Gebot so, wie du Schweinefleisch isst. Aber für uns wäre das Verbrechen, Menschenfleisch zu essen. Ja, die Bibel sagt, dass wir entscheiden müssen. Und wir müssen wissen zuerst mal, was ist die Wahrheit? Was will Gott? Nicht, was mein Bauch will, was meine Logik will oder mein Verstand will, sondern was sind seine Gebote? Das Gesetz Gottes, noch nebenbei. Und wenn du die Wahrheit herausfinden möchtest, das Gesetz Gottes ist universell. Gilt auf dem Mars, gilt auf dem Jupiter, gilt auf dem Mond, gilt überall. Und gilt bei dir. Und ob du weißt, schwarz bist oder Chinese, bist egal, gilt für alle Menschen, für die Juden und für die Heiden. Das Gesetz ist für alle Menschen verbindlich. Nicht nur die 10 Gebote. Vergiss mal die 10 Gebote. Gott hat noch viel mehr Gebote gegeben. Die Schwerkraft zum Beispiel ist auch ein Gesetz Gottes. Fahr mit 180 in der Kurve. Und du wirst sehen, plötzlich fliegst du irgendwo über den Graben oder was auch immer ist. Das Gesetz Christi ist auch etwas Universelles, das Gesetz Christi. Wir haben das Gesetz Gottes auf der einen Seite, aber wir auch Christen, als Christen haben wir das Gesetz Christi. Und das Gesetz Christi ist Liebe. Das Gesetz Christi ist Liebe. Das andere Gesetz, du musst. Aber das Gesetz Christi ist Liebe. Es zwingt uns nicht, es ist freiwillig. Und im Neuen Testament wird immer wieder gesagt von dem Gesetz Christi, es ist Liebe. Du sollst deinen Vater, deine Mutter lieben. Das ist die eine Seite. Und das hat dann sogar eine Verheißung. Und dann sagt Jesus, du sollst Vater und Mutter hassen. Stellen wir sowas vor. Und wer seine Vater, seine Mutter nicht hasst, das ist doch paradox. Und mich nicht mehr liebt als Vater und Mutter, der ist meiner gar nicht wert. Du siehst, das Gesetz Christi ist über das Gesetz Gottes. Du sollst alles lassen. Vater und Mutter sind wichtig. Ohne die wärst du gar nicht hier heute Morgen. Aber du sollst sie lassen, du sollst sie ehren, du sollst Achtung vor ihnen haben, alles klar. Aber du sollst Jesus mehr lieben als Vater und Mutter. Halleluja. Wenn das nicht der Fall ist, bist nicht in dem Gesetz Christi, bist nicht in der Liebe Gottes. Und wir brauchen geübte Sinne zu unterscheiden, was ist Gesetz Gottes, was ist Gesetz Christi? Viele Christen bringen das Gesetz Gottes und das Gesetz Christi durcheinander. Sie sind buchstabengläubig. Es steht geschrieben. Weißt du, manchmal, wenn ich so mit Jehovas Zeugen auf der Straße mal diskutiert habe, da schlagen sie die Bibel auf, da hast du einen Strich und sagen, hier steht es, lesen Sie nach. Das ist Dogmatismus. Der Buchstabe tötet, sagt die Bibel, aber der Geist macht lebendig. Manche glauben nur an ihr Gewissen, an die Führung des Heiligen Geistes. Das Fundament für unseren Glauben ist das Wort Gottes. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört, diese Bergpredigt insbesondere, der ist wie der kluge Baumeister, der baut sein Haus auf dem Fels, da kommt ein Sturm, passiert nichts. Viele Christen wissen im Neuen Testament nicht, was sie tun sollen. Oder hier, jetzt in der Neuzeit, bei uns in unseren Tagen ganz besonders, die sind so abgedriftet von der Wahrheit. Sie kennen die Wahrheit nicht, aber sie sollten wissen, was ist der Wille Gottes. Das war ein Thema gestern für mich, was mich beschäftigt, mich bewegt. Was will Gott von mir? Was ist die Wahrheit? Deshalb können viele Christen gar nicht glauben, weil sie nicht wissen, was Gott will. Wenn du herausgefunden hättest, was Gottes Wille ist, du würdest ganz anders reagieren. In Hosea heißt es, das Volk Gottes geht aus Mangel an Erkenntnis des Herrn Jesus zugrunde. Gläubige gehören zum Leib Christi und zur Gemeinde Jesu. Und was ist die Gemeinde Jesu? Es ist nicht die registrierte Gemeinde hier vor Ort. Es ist nicht die katholische Kirche oder es ist nicht die protestantische Kirche oder irgendwelche andere Kirche. Viele Christen erkennen nicht, was ist der Leib Christi. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Glied am Leib Jesu Christi. Ob er katholisch ist oder was weiß ich, welche Religion er noch hat. Ich schaue nicht mehr auf die Religion. Mich interessieren Religionen oder Weltanschauungen nicht. Ich habe schon oft gesehen, Menschen, die in keiner Religion sind, die sind tiefgläubiger als mancher fromme Heilige, der in der Kirche Religion spielt. Das habe ich gesehen. Zum Leib Jesu Christi gehören Glieder, die funktionieren, was das Haupt will, was Jesus will. Und die Frage ist, funktioniere ich, was Jesus will? Was ist die Wahrheit? Und du merkst es, ja, dass wenn Leute manchmal echte, wahre Christen, wenn die eine Entscheidung treffen sollen, dann sagen, du, ich muss zuerst mal Jesus fragen, meinen Chef. Ja, die können ohne ihren Chef, ihren Boss Jesus Christus nichts machen. Eine richtige, wahre Gemeinde ist von Jesus abhängig. Nicht, ich mache das, wir machen das, wir machen das, wir planen das. Hast du schon den Herrn Jesus gefragt? Eine ganz wichtige Frage. Und deshalb, viele Christen sollten den Herrn zuerst mal erkennen. Wer ist der? Was willst du? Die große Frage, nachdem Paulus fragte, Herr, wer bist du? Dort auf der Straße von Damaskus war die zweite Frage, Herr, was willst du? Und weißt du, was der Herr Jesus zu ihm gesagt hat? Geh in die Stadt. Dort ist eine Gemeinde. Dort ist ein Pastor, dieser Bruder Ananias. Und der wird dir alles sagen. Geh in die Stadt, man wird es dir sagen. Du musst hinhören, was der Geist der Gemeinden zu sagen hat. Oder liest die Offenbarung. Am besten liest du es nicht. Warum? Weil es so herausfordernd ist. Und da heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, in Ephesus. Jede Gemeinde, jedem Zeitalter sagt der Heilige Geist was anders. Auch unserem Zeitalter, auch uns persönlich sagt der Heilige Geist was anders. Du tust je länger, je mehr. Bläst dich alles auf, machst so Tamtam und so Theater. So ein Drama, so eine Tragödie. Und was ist? Du hast die erste Liebe verlassen, Bruder, Schwester. Und was ist die erste Liebe? Die Liebe zu Jesus. Nicht, dass man sich in der Gemeinde amüsiert und sich einander fast die Rippen eindrückt. Ja? Du weißt, was Gott will. Oder, ich habe was gegen dich, steht in der Bibel in einer Gemeinde, dass du duldest die und die und die. Überleg einmal, welche komischen, falschen Lehren duldest du in deinem persönlichen Leben, in deiner Ansicht, Weltanschauung und geistliche Weltanschauung. Ich bin so oder ich bin dem abhörig und jenem abhörig. Wie soll allein Jesus hörig sein und nicht Evangelisten, Pastoren, Bibellehrer? Die sind alle gut, aber die haben alle nur ein Stückwerk. Sie dienten dem Herrn zu ihrer Zeit. Wenn ich von dieser Welt gehe, ich kann auch nur sagen, ich habe zu meiner Zeit, mit meinen Mitteln, mit meinen Fähigkeiten dem Herrn gedient, so gut ich konnte. Ich habe nicht alles vollkommen gemacht und ich erhebe keinen Anspruch darauf. So. Und dann, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Und weil du mein Wort bewahrt hast, du warst arm, du warst klein, du warst schwach, du warst elend, aber du hast mein Wort bewahrt. Ich weiß, wo du wohnst. Und ich will dich bewahren vor der großen Trübsal, die über die ganze Erde kommen wird. Was jetzt kommt als nächstes? 5G. und wie die Dinge alle heißen, die Seidenstraße, die wird jetzt gerade gebaut im Augenblick. Und dieses ganze Durcheinander, politische Durcheinander, dass du nicht mehr weißt, wem du trauen sollst, Trump oder Putin oder Merkel oder Macron oder den Makaronen. Verstehst du? Spielt keine Rolle. Du bist so verwirrt. Wem soll ich noch glauben? Glaub niemand. Was der Herr Jesus einmal sagt, hör mal, und er kennt die Menschen. Der Herr Jesus sagt, alle Menschen sind Lügner. Steht in der Bibel. Und im Alten Testament steht es, du kommst leichter an einem Löwen vorbei, als an einem bösen Menschen. Also hüte dich vor den Menschen. Vertrau ihnen nicht zu viel. Jetzt haben wir Europawahl demnächst. Welche Partei wirst du wählen? Gut, dass du fragst. Du sollst dich überlegen. Sie wählen es nicht, steht in der Bibel sogar. Ja, beim Propheten. Sie wählen es nicht. Aber irgendwo musst du dein Kreuzchen machen. Und solltest machen. Und wer kein Kreuzchen macht, wer nicht zur Wahl geht, der sollte auch über die Politik nicht schimpfen. Ich gehe ganz bewusst zur Wahl, damit ich auch über die Politik ein bisschen schimpfen kann. Ich nehme mir die Freiheit. Aber wenn du nicht wählen gehst, bist du nicht mündig. Du sollst entscheiden, wen will ich wählen. Jemand hat einmal gesagt, die Rindviecher, die wählen ihren Schlachter, ihren Metzger selber. Und viele wählen ihren Schlachter, ihren Metzger selber, ohne dass sie merken. Deshalb, sie wählen ist nichts. Aber wir müssen das tun. Und wir müssen das geringste Übel annehmen. Keine Partei ist vollkommen. Und keine Partei ist richtig. Aber diese Partei, die am wenigsten Übel hat, die so am glimpflichsten abkommt. Was ist die Wahrheit? Wir müssen die Wahrheit selber rausfinden. Uns kann niemand vorbeten. Die Kirchen geben die evangelischen, katholischen Kirchen, die gehen sowieso mit dem Antichristen eines Tages. Die sagen, ihr sollt AfD nicht wählen. Verstehst du? Die sagen, wenn du nicht wählen sollst, und dann wettern sie, die sind, was weiß ich, Nazi-Partei. Ja. Wir sollten selber entscheiden, uns nicht was vorgaukeln lassen von Politikern, von Menschen, die irgendwie jemand hassen, die gar nicht koscher sind. Ein Christ muss wissen, wo der Leib Christi ist, was das geringste Übel ist, was sein Platz ist, was seine Aufgabe ist, ja, was der Herr für ihn tun kann. Und er muss wissen, wie er sich benehmen soll. Seid klug und ohne falsch, steht in der Bibel einmal. Ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sei klug. Und du musst lernen, klug zu werden. Ich muss durchkommen. Und jeder Einzelne muss für sich selbst durchkommen in dieser dreckigen, schmutzigen Welt. Dass du am Schluss, am Ende deines Lebens vor dem Herrn stehst und sagst, Herr, ich habe das getan, was ich tun konnte, was ich tun musste. Wir repräsentieren Christus hier in dieser Welt. Wir verkündigen die Wahrheit, versuchen zumindest so gut, wie sie können. Wir glauben manchmal, das ist die Wahrheit, aber wir wachsen. Wenn ich heute meine alten Predigten höre, und gut, Gott sei Dank, es gibt nicht mehr Predigten von vor 50 Jahren. Als junger Pastor, was habe ich zusammen gepredigt? Ich bin deshalb auf der Bibelschule gegangen, weil ich war entsetzt, was ich in meinem Hauskreis als noch nicht Pastor gepredigt habe. Die stehen mir die Haare zu Berge, was ich den Leuten erzählt habe, war sehr radikal. Aber mittlerweile, ja, bin ich sanft geworden. Einfach, ja, gelernt. Durch Tiefen gegangen. Oder ein Mensch, der durch Tiefen gegangen ist, der ist der Wahrheit näher gekommen. Wahrheit erlebst du nur in Tiefen. Ja, und Gott hat mich durch Tiefen geführt. Das Leiden zum Leben dazugehört. Ich habe früher alte Leute nicht verstanden, was es heißt Gnade. Die haben immer, es ist Gnade, dass ich morgens aufstehen kann. Haben sie immer so erzählt. Heute weiß ich, was Gnade ist, wenn du jeden Morgen neu aufstehen kannst. Wenn du deine Arbeit tun kannst, wenn du lebst, das ist Gnade. Und wir leben allein aus Gnade. Aber mit 20 habe ich das gar nicht kapiert, was Gnade ist. Wir wachsen. Paulus sagt, als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind. Als ich dann erwachsen war, wurde ich immer mehr mündiger. Als nächstes. Paulus nennt die Gemeinde Jesu als Versammlung, wo sich Menschen treffen. Die treffen sich mit Gott zuerst einmal. Wer sich nicht mit Gott trifft, kann sich auch nicht mit anderen Leuten treffen. Hast du das verstanden? Mit Gott. Wenn du mit Gott Gemeinschaft hast, wirst du mit allen Menschen Gemeinschaft haben können. Auch die, die unsympathisch sind. Auch die, die dir nicht liegen. So, und in Korinth, der Paulus schreibt an die Korinther vom Leib Jesu Christi, wir sind Glieder, es sind viele Glieder in einem Körper, über 600 verschiedene Gelenke schon einmal, verstehst du? Wie viele Glieder hat der Körper? Und jedes Glied hat eine andere Funktion. Und gerade die Korinther-Gemeinde, ich danke Gott, dass ich dort nicht Pastor war. Ich hätte dort nicht ausgehalten. Das war ein wilder Haufe. Dass Paulus sogar sagt, was bei euch passiert, das wissen die Heiden nicht einmal, was das ist. Blutschande, etc., etc., etc. Und dann waren sie so pingelig, das ist besprochen, das ist verwünscht, das kommt von den Freimaurern. Weißt du, die waren so übervorsichtig auf der anderen Seite. Und dann das nächste Mal haben sie gesoffen und gefressen. Also mein lieber Mann, das waren Leute in der Gemeinde. Und das war der Leib Jesu Christi. Und als er den Brief an die Korinther schreibt, lies mal die Überschrift. An die Gemeinde Gottes zu Korinth. Da hast du es. Die Gemeinde Jesus besteht aus vielen Gliedern, verschiedenen Gliedern, so unterschiedlich. Der Leib Jesu Christi ist mehr als nur eine Kirche, eine Organisation, ein Verein, ein Club oder ein Treffen oder Kaffeekränzchen. Was ist die Wahrheit? An was soll ich mich orientieren? Liebt er Jesus? Und ich frage immer wieder, liebst du Jesus? Und wenn der ein Mensch Jesus liebt, dann ist mir vollkommen egal, was für eine Erkenntnis, was für einen Erfahrungswert er hat, wie weit er im Glauben gewachsen ist. Liebst du Jesus? Und wir müssen uns an Jesus orientieren, so wie die alten Seefahrer, die haben sich an den Polarstern, an die Venus hier bei uns orientiert. Das war der Morgenstern und der Abendstern. Und sie haben gesagt, wir fahren in diese Richtung, wo der Polarstern ist. Jesus ist unser Morgenstern und unser Abendstern. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wir brauchen etwas, an das wir uns orientieren können. In dieser Welt gibt es keine Orientierung. An was will ich orientieren? An der Bibel? An der Kirche? Am Pastor? An die Geschwister? An das Gute? Am Erfolg? An dem Segen? Was willst du? Der Segen ist relativ. Alles ist relativ. Erfolg ist relativ. Das Einzige, der bleibt, ist Jesus Christus. Meine Bibel sagt, Jesus Christus gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Derselbe. Also wenn du dich orientieren möchtest, dich vielleicht heute ganz neu wieder orientieren möchtest, frag, Jesus, bist du das? Bist du gegenwärtig in der Versammlung, wo zwei oder drei zusammenkommen? Sprichst du zu den Menschen? Jesus ist unter uns. Ich weiß nicht, ob er bei dir ist, aber er ist da. Wenn wir in Jesu Namen zusammenkommen, nicht wegen Pastor Matutis und nicht wegen dem und dem und dem oder weil die schon so lange dazugehören, nein, weil es um Jesus geht. Wir haben mit Peter das Lied gesungen, Jesus, 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 verstehst du? Jesus, schönster Name. Jesus, alles andere vergeht. Dieses Gebäude wird eines Tages nicht mehr geben. Und unser altes Gemeindezentrum ist abgebrochen. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht, wie dann Stück für Stück abgebaut wurde, wie sie dann abgetragen haben. Ja, eines Tages gibt es nicht. Schau die Kirchen, die am Anfang des Jahrtausends waren, diese Kirchen in Kleinasien oder wo sie auch immer sind, die gibt's nicht mehr. Aber wen es gibt, Jesus gibt es immer noch. Jesu Name nie verklingt. Oh, wie süß klingt Jesu Name. Halleluja. Und da steht Jesus vor Pilatus und der Pilatus fragt, was ist die Wahrheit? Die Juden sagen so und so weiter und du sagst gar nichts. Und das Erstaunliche ist, Jesus sagt gar nichts. Du musst selber rausfinden, wer er ist. Er sagt gar nichts. Ich bin Jesus, bin der Sohn Gottes, ich bin der Retter der Welt. Nein. Und was sagst du? Fragt Pilatus. Was ist die Wahrheit? Der wird krank. Seine Frau Veronika, so hieß die Frau wahrscheinlich von Pilatus, eine Heilige, die hat einen Traum gehabt. Das hat mit diesem Mann nichts zu schaffen. Ist ein Heiliger, ein Gerechter. Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Der ist total verunsichert. Was ist die Wahrheit? Meine Frau sagt, dass ein Gerecht hat mit ihm nicht zu schaffen und die Juden sagen, kreuzige ihn. Und dann sagt Jesus, ich bin ein König der Wahrheit. Ich bin dazu in der Welt gekommen. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört mich. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Hören konnte Pilatus nicht viel. Er stand vor Jesus, er konnte ihn vielleicht noch sehen, wie er da gefesselt, gebunden, gemartert, gequält war, angespuckt war. Eine Realität, die nicht mal Petrus gewöhnt war. Als er im Hof des hohen Priesters ist und Jesus sieht, dann sagt er, den Menschen kenne ich gar nicht. So, den habe ich noch gar nicht gesehen. Er hat nur den Wundermann gesehen in Jesus. Leute, wir haben ein falsches Bild von Jesus. Das müssen wir korrigieren, alle Christen miteinander. Den Wundermann, den Heiler, den Propheten, den Lehrer. Jesus war mehr als das alles zusammen. Er war der Retter der Welt, der Gekreuzigte. Ja, eine Realität, die man bisher nicht kannte. Für die Ungläubigen, da ist nichts wahrzunehmen. Was bist du, Jesus? Wer bist du? Was willst du eigentlich? Ja, der wird verurteilt, verdammt. Und er verteidigt sich nicht. Man reißt ihm die Kleider vom Leib. Man würfelt vor ihm über seine Kleider. So wie jetzt der ganze Streit da zwischen Amerikanern und Chinesen und so weiter. Die Völker müssen sich entscheiden, was sie wollen eigentlich. Ich habe recht. Amerika first. Und wenn wir anfangen, so zu denken, ich zuerst, Israel zuerst, unsere Gemeinde zuerst, verstehst du? Nein, Jesus zuerst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nicht nach Amerika und nicht nach Israel und nicht nach Deutschland und nicht nach Europa. Jesus zuerst. Wer hat recht? Die oder die? Auch wir müssen herausfinden, wer redet in der Versammlung? Der Pastor oder Jesus? Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen sich versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Wer redet da? Ich bin nur ein Sprachrohr. Ich kann selber nichts. Ich muss nur dem Herrn gehorchen und das sagen, was er mir aufs Herz legt. Ich muss einfach gehorchen. Wem willst du gehorchen? Und die Frage ist, Jesus oder der Gemeinde, der Kirche, der Organisation? Und Geschwister, wir sollen aufhören, uns erpressen zu lassen von Menschen und Organisationen. Fang an, Jesus zu gehorchen und nicht dem Menschen. Gewiss ist es schön, wenn wir miteinander zusammenhalten und die Sache Jesu vorantreiben. Aber zuerst, in erster Linie, müssen wir Jesus gehorchen, Geschwister. Wenn Jesus nicht in der Versammlung ist, dann war es keine Versammlung. Das war dann ein Haufen und vielleicht ein Sauhaufen auch zum Teil. In aller Liebe. Ja, der sitzt auf der Seite und der andere sitzt auf der Seite. Ich habe in Neustadt bei Heilbronn eine Gemeinde übernommen. Ich habe diese Gemeinde aufgelöst. Ich predige, da passiert nichts. Und da sitzen auf die Seite die und auf der anderen Seite sitzt die andere Familie. Es sitzen zwei Familien, die ganze Reihe durch. Und die sitzen da. Und irgendwo habe ich mal gefragt, was ist der Grund, warum sitzen die anderen da? Die haben sich nicht vermischt. Die sind auch nicht auf der Seite rübergegangen und die anderen nicht auf der anderen Seite. Und weißt du, was da war? Nach dem Krieg haben sie ein Schwein gekauft und sie haben das Schwein halbiert. Die beiden Familien waren Christen, halbiert. Und die eine Familie hat mehr vom Schwein bekommen als die. Und die haben sich nicht versöhnt. Ich habe gesagt, so, jetzt ja, zahl denen ein Schwein, finanziere ein Schwein. Das Schwein kostet kein Vermögen. Aber nein, die haben mehr genommen von dem Schwein. Die haben uns betrogen und die konnten nicht vergeben. Was nützt es, wenn du in der Versammlung sitzt und nicht vergeben kannst? Ja. Und dann wunderst du dich, unsere Gemeinde wächst nicht. Gott kann keinen Segen schenken, wenn keine Versöhnung da ist, wenn kein Friede da ist. Gott ist ein Gott des Friedens und ein Gott der Ordnung. Ist Jesus wirklich gegenwärtig? Erkenne die Wahrheit. Die Versammlung muss mehr sein als nur ein Treffen von Gleichgesinnten. Wir glauben an den Heiligen Geist. Wir glauben an das und das. Nein, Gleichgesinnte. Gleichgesinnung ist nicht die Voraussetzung für eine Versammlung. Die Voraussetzung für eine Versammlung ist Jesus als Zentrum des ganzen Geschehens. Geschwister, wenn ich die Menschen nicht zu Jesus führen kann, kann ich mein Geschäft vergessen. In neutestamentlichen, urchristlichen Versammlungen ging es nur um Jesus. In den 40 Tagen, solange Jesus hier auf dieser Erde weilte, er erschien 40 Tage regelmäßig. Jeden Tag. Du wusstest gar nicht, kommt er heute rein oder nicht. Die haben meistens die Tür verschlossen aus Angst vor den Juden. Und plötzlich war Jesus da. Sogar als der Thomas nicht war, da sitzt der Thomas doch hinten, also als Zuschauer, Arme verschränkt, sitzt er da. Und da kommt Jesus plötzlich rein und sagt, Thomas, komm mal her, berühre mich, ich bin's. Weißt du, Jesus hat die Menschen in der Versammlung überzeugt. Ich predige nur. Der Heilige Geist überzeugt und Jesus überzeugt die Menschen. Thomas, ich bin's. Komm, leg deinen Finger hier rein und kommt hinten raus wieder. Das sind meine Nägelmale. Und dann sagt Thomas, mein Herr, mein Gott, da brauchst du kein Seminar für Anbetung und Lobpreis. Da gehst du in die Knie und sagst, Halleluja, Halleluja, mein Gott. Regelmäßig erschien Jesus, er taucht plötzlich auf. Alles, was wir an göttliche Wahrheiten über das Reich Gottes haben, hat Jesus uns vermittelt oder den Jüngern vermittelt, nach der Auferstehung, nicht von der Auferstehung. Vor der Auferstehung hat jemand gesagt, das Himmelreich ist gleich, das Himmelreich ist gleich, das Himmelreich ist gleich. Aber dann, nach der Auferstehung, siehst du, wie das Himmelreich wirklich ist. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Halleluja. In Apostelgeschichte 13, Vers 31, glaube ich. Denke ich wenigstens, dass es ist. Aber auf jeden Fall Apostelgeschichte 13. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm im Galiläa, von Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche Zeugen sind vor dem ganzen Volk. Er ist ihnen regelmäßig erschienen. Und die Frage ist, wann ist Jesus hier zum letzten Mal erschienen? Wann hat er zum letzten Mal gesprochen? Wie lang ist es her, dass Gott mit dir sprach? Und Apostelgeschichte 1, Vers 3. Da heißt es, in den 40 Tagen, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, keine unsichere, keine verschwommene, so vergeistigte oder vergeistlichte Zeichen, wie Bultmann und Sölle es erzählen, er ist im Geist ihnen erschienen. Nein, durch sichtbare Zeichen steht es hier. In den 40 Tagen ist er erschienen und er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Was ist die Wahrheit? Das ist die große Frage, der ich nachgehe. Die Wahrheit ist, Jesus nur dort, wo er eingeladen wird, wo er willkommen wird, wo er geliebt wird, wo er angebetet wird, wo man ihm dankt für die Erlösung und so weiter. Versammlung ist nur dort, wo der Herr gerne ist. Sieh, ich stehe vor der Tür, schreibt einer Gemeinde und klopfe an. Jesus klopft an, stell dir mal vor, bei einer Gemeinde, einer urchristlichen Gemeinde. Wo ist Jesus gegenwärtig? Und ich sagte, wo er ist, wo er zu einem Menschen individuell sprechen kann, wo man zu ihm kommen kann. Ja, Herr, so ist es. Nicht wie diese eine Frau, dass ich glaube, der ist mein Mann. Verstehst du, wo ich zu Jesus komme, Jesus erlebe, wo man mit Jesus redet. Ja, Herr, du hast recht. Wie oft erlebe ich, dass Jesus zu mir redet und sagt, Herr, vergib mir, ich habe falsch gehandelt. Ich habe nicht aufgepasst. Jesus ist dort, wo man Jesus begegnet, wo man Jesus erlebt, wo man Jesus berührt. Viele Christen haben noch nicht begriffen, was eine Versammlung wirklich ist. Und sie haben auch gar keinen Respekt vor Versammlung. Die denken, das ist nur ein schöner Club. Da sind wir schön beieinander. Wir amüsieren uns köstlich. Das ist nicht die Gemeinde Jesu. Du musst die Wahrheit kennen. Was ist die Wahrheit? Versammlung ist da, wo zwei Partner sich treffen. Auf Augenhöhe. Du und Gott, du und dein Bruder und Schwester, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Die Stiftshütte im Alten Testament, das war ein Ort der Begegnung. Gott wollte mit den Menschen begegnen. Und Gott begegnet Menschen, wo Einmütigkeit da ist, wo Einheit da ist. Du musst nicht in eine SED-Einheitspartei eintreten, auch nicht in der Gemeinde. Einheit muss im Geist sein. Ich suche Jesus. Ich suche nicht, ist der da? Gibt's heute Kaffee? Gibt's heute Kuchen? Gibt's heute das? Gibt's heute das? Gibt's heute das? Nein, es geht um Jesus. Gibt's heute Jesus? Halleluja. Das ist so wichtig. Einmütigkeit ist, dass wir auf ein Ziel uns konzentrieren. Auf, dass ich Jesus gewinne oder Gott gewinne. Die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Hör mir zu. Sie waren eins mit Gott und sie waren eins untereinander. Bis der Teufel so ein Keil eingetrieben hat, dass man plötzlich sagt, die kriegen mehr Suppe. Und uns geben sie nicht so viel. Was ist die Wahrheit? Der Teufel will uns was ausschwatzen, was nicht ist, was wir nicht brauchen. So wie dieser Staubsaugervertreter, der bei uns versucht hat, was zu verkaufen. Aber wir haben keinen Teppichboden. Verstehst? Wir haben nur Parkett gehabt zu der Zeit. Satan ist ein Verkäufer der Zerstörung in unserem Leben. Er versucht zwischen Gottes Kindern einen Keil einzutreiben. Wir wissen, dass seine Reden, seine ganzen Argumente, alles was menschlich, was aus dem Fleisch herauskommt, was produziert wird aus dem Ego, das ist alles nur Lügen, nur Dreck. Es ist so wichtig, dass wir nicht alles abkaufen, was so als frommes Zeug deklariert wird. Wir müssen dem Herrn gefallen. Heilig dem Herrn an der Stirn. Nein, was ist heilig dem Herrn? Überleg einmal. Ich kenne die süddeutsche Christenheit. Ich kenne sehr gut die Altpietisten und was weiß ich, die Pietisten und die Pfingstler und was weiß ich. Weißt, wenn du konservativ bist, schwarz angezogen, an Ostern darfst du keine rote Krawatte und keine roten Socken tragen. Der Herr Jesus ist ja gestorben. Ich weiß. Und ich weiß sogar, in der Gemeinde, einer Zweigemeinde, was ich hatte, da war noch ein anderer Pastor, der der Gemeinde vorstand, der sagt, Bruder Matthäus, du kannst heute nicht predigen, du hast rote Socken an. Verstehst? Ja, an Ostern, Karfreitag. Das sind religiöse Menschen. Und religiöse Menschen, wenn die zusammenkommen, ist nicht Reich Gottes. Das ist nur Pharisäertum. Und dann nur die Magdalena in Bethanien, die Jesu Füße sah, die war am richtigen Ort. Verstehst du? Und die anderen alles waren nur Heuchler, auch der Judas. Satan erfüllte sein Herz, denn irgendwo muss der Teufel hergekommen sein. Von den Pharisäern. Kompromisse zahlen sich nicht aus. Sie ruinieren uns. Satan täuscht uns und versucht die Christen mit Kompromisse zu betrügen, zu belügen. Er möchte uns unwirksam machen, machtlos und besiegt. Deshalb, ihr Geschwister, erkennt die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Was will der Teufel? Der will das Evangelium verwässern, Nummer eins. Der Teufel will das Evangelium so breit wie möglich machen. Der breite Weg ist der Weg Gottes. Halleluja. Nein, der schmale Weg, diese Gratwanderung. Und manchmal müssen wir eine regelrechte Gratwanderung gehen. Da kann es abstürzen und da kann es abstürzen. Und die Gefahr im christlichen Leben ist, dass du linksextrem werden kannst und rechtsextrem werden kannst. Dass du mal ein Pharisäer sein kannst und dann ein Liberaler. Und wir müssen genau den goldenen Mittelweg finden. Jesus sagt, ich bin der Weg. Dich nur auf Jesus konzentrieren. Der Teufel möchte, dass du besiegt wirst, dass du unwirksam wirst. Und er weiß, wenn du anfängst, irgendwie Prioritäten in deinem Leben zu setzen, die nicht Jesus sind, dann driftest du ab, wirst du schwach. Er möchte deinen Glauben und deine Hoffnung zu zerstören und dir deinen Glauben nehmen. Der Teufel kommt mit einer ganzen vollen Aktentasche von Lügen, die er dir verkaufen möchte, obwohl du gar nicht brauchst. Da erzählt er dir doch, weißt du, die Zeichen und Wunder sind vorbei. Heute macht der Herr keine Wunder mehr. Dann können wir gleich einpacken und nach Hause gehen. Jesus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Oder er erzählt dir, die Zungensprache, die gibt es nicht mehr. Wir haben ja Dolmetscher, wir haben Babelfisch oder was weiß ich, wie die Dinge im Computer heißen. Verstehst du? Oder wir können ein Gerät kaufen, die übersetzen alles uns so, Professor. Da gibt's Lateinisch rein und kriegst Chinesisch raus. Der Teufel will uns nur verunsichern, uns die Wahrheit rauben. Der Teufel kann uns ja nichts anderes mehr tun, als nur die Wahrheit rauben, das, was Gott in unser Herz hineingepflanzt hat. Er will dich nur verunsichern. Was ist die Wahrheit? Kauf dem Teufel nichts ab. Er will nur deinen Glauben zerstören und dich erfolgslos machen. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Am Anfang deines Glaubens, weißt du, am Anfang deines Glaubens warst du so offen, so zuversichtlich, so stark. Und dann nach 3 Wochen kam der Teufel und hat dir was erzählt, dir was vorgegaukelt, dich belogen. Widerstehe dem Verkäufer der Lüge und sag, das steht in meiner Bibel und was hier drin steht, das will ich haben. Natürlich nicht so verrückt wie die Frau da. Das musst du jetzt richtig deuten. Auch die Propheten der Bibel, die haben die Prophetie gehabt, die haben die Vision gehabt und sie haben gedeutet, auf welche Zeit deutet der Heilige Geist hin. Weißt du, wir sehen immer nur die Bergspitzen, aber wir sehen die Täler nicht dazwischen. Das ist das Panorama, was wir im Geist und im Glauben sehen. Immer nur die Bergspitzen. Oh, herrlich. Mount Everest oder Matterhorn oder was weiß ich, St. Gotthard. Aber die Täler dazwischen sehen wir nicht. Ja, auf welche Zeit der Geist Gottes deutet. Und du musst jetzt herausfinden, für welche Situation ist das wirklich für meine Situation zuständig. Und dann muss der Heilige Geist unserem Geist Zeugnis geben, dass es so ist. Und solange du nicht das Zeugnis hast, nur in deiner Fantasie, also der wird es sein, bestimmt. Und der ist es nicht. Weißt du, die ganzen guten Versprechungen, hör nicht auf die guten Versprechungen. Der Teufel ist ein Betrüger. Der stellt falsche Schecks aus, dessen Konto gar nicht gedeckt ist. Und der überhaupt gar kein Konto mehr bei dieser Bank hat, bei Gott. Was ist die Wahrheit? Weißt du, auch was du in der Presse liest. Wir haben da von der Pegida-Demonstration immer wieder gehört, Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Ja, da wird so viel nur erzählt. Weißt du, man kann eine Wahrheit betonen, eine Wahrheit überbetonen, die Taufe oder Zungensprechen oder Heilung. Das kann alles betont werden. Hör auf bei Überbetonungen. Alles ist nötig. Paulus sagt, ich habe euch nichts vorenthalten. Ich habe euch was von Geistesgaben gesagt. Ich habe euch von dem und jenem gesagt. Weißt du, alles ist nötig. Wir brauchen eine richtige Dosierung für unser geistliches Leben. Das ist die Wahrheit. Du musst dich auf die Wahrheit konzentrieren. Der Geist Gottes wird euch in alle Wahrheit leiten, heißt es in meiner Bibel. In Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Der wird euch die Augen öffnen. Der wird euch die Realität zeigen. Der wird euch die Wirklichkeit zeigen. Der wird euch zur Praxis bringen. Praktisches Christentum. Er wird euch auf den Boden der Tatsachen runterholen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir wieder runterkommen. Manche schwimmen da auf Wolke Nummer 7. Und und der Joden da oben irgendwo. Komm runter zur Wirklichkeit. Und ich sage dir eines, Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Warum? Weil sie noch nicht verdorben sind und versaut und vermurkst. Der Heilige Geist ist der Geist der Wirklichkeit, der Tatsachen, der Realität. Der Heilige Geist zeigt uns im Zusammenhang alles. Die lieben Christen sind so verdorben, die lesen nur die Schwarzgedruckte in der Bibel. Früher gab es, also in der Martin-Luther-Bibel, Fettgedruckte. Die lesen nur die Verheißungen. Aber vor jeder Verheißung oder nach jeder Verheißung ist immer eine Bedingung. Und nicht nur die Verheißung, Halleluja, nein, die Bedingungen vor oder nach, danach. Im Verhältnis, in Beziehung zu Gott. Viele Menschen jagen nur Schatten und Phantombilder nach. Idealen, die sie gar nicht verwirklichen können, denen sie gar nicht gewachsen sind. Die meisten wissen gar nicht, was Realität ist. Und dann wundern sie sich, oh lieber Gott, was ist mit mir passiert? Ich werde nie vergessen, ich schreibe Aufsatz, wir haben ja wirklich das Thema, dachte ich, dass ich verstanden habe. Und viele Christen denken, sie haben es verstanden. Ich habe im Aufsatz geschrieben, bestimmtes Thema war da angegeben. Und ich schreibe. Und dann freue mich schon auf das Ergebnis. Und ich war als erster fertig sogar. Vor den anderen. Und dann kriege ich das Ergebnis zurück, alles roh durchgestrichen, Thema verfehlt. Ich war so entsetzt. Thema verfehlt. Und so viele Christen reden, singen, jodeln, jauchzen, predigen, was weiß ich, arbeiten und das Thema verfehlt. Sie haben es nicht verstanden. Ich dachte, ich habe es verstanden, mein Thema. Aber das war eine Fehlleistung. So, Herr, öffne ihm die Augen. Öffne ihm die Augen, dieser Prophet in Samaria. Oh Gott, wir werden bedrängt. Du siehst, die sind so viel. Wir Heuschreckenhaufen, die belagern uns und so weiter. Und dann betet dieser Prophet ein Gebet. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe, dass bei uns mehr sind als bei denen. Und dass wir umgeben sind von einem Berg voll feuriger Rossen. Weißt du, du musst geöffnete Augen haben, auch wenn du die Bibel liest. Da ist nicht nur Logos, alles in Stein gemeißelte Wort Gottes, sondern wir brauchen Geist und Leben. Rema-Worte. Gottes Wort ist ein ewiges Gesetz, das versagt nie. Wenn wir den Willen Gottes entsprechend handeln, werden wir auch die entsprechenden Ergebnisse haben und unser Leben wird ein Leben einer anderen Art sein. Wir werden nicht mehr wie die normalen Menschen leben, der Durchschnitt, die Masse, sondern wir werden anders leben. Lass die Welt untergehen von mir aus und lass sie toben, die Gottlosen, und lass sie reich werden, bis sie platzen. Verstehst du? Da denkst du, da hängst du nicht mehr daran. Und im Wort Gottes wirst du so viel finden, was du brauchst. Die Bibel ist eine Sammlung von göttlichen, ewigen Wahrheiten, von ewigen, göttlichen Gesetzen. Es gibt aber nicht nur die Bibel, sondern auch die Schriften anderer Religionen. William Carey kommt nach Indien, nach Kalkutta, und er war, ja, eigentlich war er ein Schuster. Oder Kesselflicker, oder so. Einfach ein Beruf, also sehr primitiv und sehr einfach ein Beruf, aber war super intelligent. Und dann kam er zu den Indern runter und sagte, ja, ihr glaubt an Gott und so weiter. Ihr habt nicht einmal eine Schrift für eure Sprache, für eure Sanskrit-Schrift. Das habt ihr nicht einmal. Ihr müsst ja sogar aufschreiben, was ihr glaubt. Also, es ist so wichtig, dass wir wissen, was wir glauben, auch was die Heiden glauben. Als ich in Indien war, ich habe einfach ganz anders predigen müssen wie hier in Deutschland. Ich habe ganz anders gepredigt. Warum? Ich muss auf die Inder einstellen, denn die Inder kommen von einer ganz anderen Richtung her. Und wir als Westdeutsche, als Europäer, als ja vom Judaismus geprägt, wir denken anders wieder. Und so alle Religionen haben Wahrheiten, ich habe vorhin gesagt. Überall ist eine Wahrheit. Und William Carey hat sich bemüht, dass sie in ihrer Schrift lesen. Und dann hat er Jesus reingebracht in ihr Leben. Natürlich haben die englische Missionsgesellschaft ihn gar nicht verstanden, ihn sogar ausgeschlossen, weil er versucht, indisch und christlich zu vermischen. Oder als Hudson Taylor in China war, der hat sich plötzlich einen Zopf wachsen lassen. Der ist ein Chinese geworden. Du kannst die Welt nur erreichen, wenn du einer von ihnen wirst. Ein Chinese. Und Mathilde Wrede ging ins Gefängnis, ließ sie sogar ins Gefängnis einsperren, bevor sie nichts verbrochen hat, damit sie die Gefangenen erreichen kann. Und sie ist in der Geschichte eingegangen als Engel der Gefangenen. Wir müssen uns auf die Ebene der Leute stellen, um die Leute abzuholen, wo sie sind. Das ist die Wahrheit. Wahrheit will personalisiert werden. Ja, es will unser Leben übernehmen, dass wir wirklich eine andere Art leben. Du wirst von der Welt nicht verstanden, wenn du anfängst, Jesus auszuleben. Die Welt wird sich von dir abwenden und sagen, du bist ein Sektierer, ein Spinner, ein Extremist. Die Welt versteht nicht Menschen, die mit Jesus leben. Sie haben die Apostel nicht verstanden und sie werden auch dich nicht verstehen. Sie haben Paulus nicht verstanden und sie werden auch dich nicht verstehen. Die Wahrheit muss personalisiert werden, muss in deine Wirklichkeit übersetzt werden, in die Wirklichkeit deiner Arbeit. Ein Beamter muss den Beamten ein Beamter werden. Ein Arzt den Ärzten. Ein Zahnarzt den Zahnärzten. Wahrheit Gottes. Das Gesetz Gottes ist eine Realität. Ist im Himmel angesiedelt. Psalm 119, Vers 89. Die Wahrheit ist im Himmel angesiedelt. Die ist nicht auf der Erde. Die wirst du auf dieser Erde nicht finden und brauchst auch gar nicht suchen. Vor Jahren kam jemand zu mir in der Gemeinde und sagt, Pastor, ich möchte fragen, sind Sie eine wahre Gemeinde, eine richtige Gemeinde? Ich habe gesagt, wir versuchen es, aber wir sind es nicht. Ich suche die reine Gemeinde. Es gibt keine reine Gemeinde, keine vollkommene Gemeinde und auch keinen vollkommenen Christen. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Wir sind alles nur Nachfolger Jesu. Ich streng mich nur an. Werde ein Teil von Gottes Wort. Lebe Gottes Wort aus, so gut du kannst. Das, was du verstehst und was du nicht verstehst, lass es liegen. Lebe verbindlich. Stimme mit göttlichen Wahrheiten überein, die du kennst, die du verstehst. Und wenn du erkannt hast, lasse mich taufen, dann lass dich taufen. Und ich soll Zehnten bringen, dann bring den Zehnten. Und wenn du das nicht erkannt hast, dann lass es bleiben und lass dich nicht überreden. Alles, wo man dich überredet, da überstülpt man dich. Verstehst du? Du sollst es freiwillig machen, von Herzen, aus Freude, für Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass was du tust, tust alles zur Ehre Gottes. Ob du isst oder trinkst oder fastest. Alles zur Ehre Gottes. Wille Gottes ist die Wahrheit. Das, was du übereinstimmst mit dir. Jesus ist das Absolute, Johannes 14, Vers 6, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Heilsbringer. Er ist der, der von Gott gewollt war, von Gott gesandt war und der uns zeigt, wie Gott tickt. Ja. Wer den Weg Jesu geht und ihm nachlebt und ihm nachfolgt, merkt bald, das ist Gott. So sieht Gott aus. Ich kenne doch gar nicht so. Ich kenne doch den Menschen gar nicht so. Wie der Petrus hier. Du merkst plötzlich, er ist demütig, er geht unten durch. Weißt du, der trennt sich von der Welt. Nicht, dass er aussteigt und ein Aussteigerleben führt, irgendwo versteckt in einer Höhle. Nein, er lebt in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt. Er spürt seine Ohnmacht. Er spürt, ich kann gar nichts. Er ist alles. Wenn Gott mir nicht hilft, bin ich verloren. Wer Jesus nachfolgt, der lebt in einer anderen Existenz, nach ganz anderen Normen. Der lebt jenseits von Raum und Zeit, dem ist alles egal. Verstehst du? Er lebt in einer neuen Daseinsform. Das ist die Wahrheit, wer Jesus hat. Und ich muss eines noch sagen, und deshalb bin ich auch da. Ich vollende, was Jesus angefangen hat. Und Jesus hat sein Werk, obwohl er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Paulus sagt, ich muss noch das tun und noch das erfüllen, was noch zum Leiden Christi gehört. Was Jesus bei mir freigesetzt hat. Ich habe ein Körnlein Wahrheit begriffen. Und dieses Körnlein Wahrheit, dieses Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit es Frucht bringt. Zuerst 2 und 2, dann 4 mal 4, dann ist 16 mal 16. Und es steigert sich am Schluss 96 mal 96. Und dann gibt es 9216. Und dann noch, das multipliziert, am Schluss ist der ganze Waggon voll. Aber ich muss zuerst mal in die Erde dieses Körnchen legen. Gott offenbart uns nur ein kleines Körnchen, so wie beim Thomas, mein Herr und mein Gott, ich kann es nicht mehr, ich fasse nicht mehr, du bist mir zu groß und zu herrlich. Die Wirklichkeit des Glaubens fängt immer ganz klein an bei mir, in meinem Herzen. Und wenn es in deinem Herzen brennt, brennt es auch bald in deiner Umgebung, denn du bist dann ein Brandstifter Gottes. Halleluja. Jesus hat sich in allem Gott untergeordnet, das war seine Lebensordnung, seine Philosophie. Er hat sich alles Gott anheimgestellt, alles Gott überlassen. Er hat nicht versucht, sich zu rechtfertigen. Weißt du, er hat Gott den Menschen gebracht. Und was ist die Wahrheit? Steht der Pilatus und sagt, ich fasse es nicht. Wer bist du? Was willst du? Die Menschen werden dich nicht verstehen, wenn du mit Jesus lebst. In aller Liebe. Wir lesen den Römerbrief, als sie sich weise hielten und so weiter. Die Menschen wissen, auch die Heiden, auch die alten Germanen, die wussten von Gott. Alle Religionen wussten von Gott. Weißt du, in allen Religionen ist ein Hauptgott. Ob das Zeus ist, Jupiter ist oder was weiß ich, wie diese Götter alle heißen. Alle wussten, es gibt einen Gott, aber sie haben Gott nicht geehrt als einen Gott. Sondern Gott verwandelt in Tiere, Gott verwandelt in Menschenbilder, was weiß ich. Und dann, ja, sie haben sich nur ja, eigentlich irgendwo verfangen, bis Jesus kam. Bis ihnen die Augen öffnete, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann gibt's nicht mehr Zeus, Jupiter, Merkur oder irgendwie Wotan oder wie sie Herrschaften alle hießen. Es ist so wichtig, dass wir Jesus erkennen. Und dann gibt es nicht mehr die ganzen Philosophien des Materialismus, Karl Marx, Engels und was weiß ich. Diese Philosophien kommen wieder, Leute, und zwar über die Seitenstraße. Der alte Hiob musste durch Tiefen gehen, auch die Tiefen, wenn du gehst, ist ja nicht die Wahrheit. Es gibt noch etwas mehr. Weißt du, mein Auge, mein inneres Auge muss Gott erkannt haben, Gott begegnet haben, Jesus geschaut haben. Und Jesus erschien 40 Tage in ihrer Mitte. Und der Hiob sagte einmal, ich habe dich nur vom Hören und Sagen vernommen, doch nun hat mein Auge dich gesehen. Also in der durch die Tiefe ging. Und du wirst Jesus nur erkennen, wenn du mit ihm am Kreuz hängst. Wenn du sein Kreuz trägst wie Simon von Kyrene. Es ist so wichtig, dass du den Zweck deines Lebens erkennst. Und der Zweck deines Lebens ist, dass du Jesus verwirklichst, was er war. Und wo er stehen geblieben ist. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat er gesagt. Ja. Dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Er hat am Kreuz aufgehört. Das ist das Menschliche, das Irdische. Und wir müssen auch am Kreuz weitermachen, damit wir wieder sein Leben ausleben, sein Leben verwirklichen. Das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes und so weiter, die zeigen uns, wie wir Jesus verwirklichen können. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind die Früchte des Geistes. Sanftmütig und demütig. Jesus müssen wir in der Wahrheit entwickeln. Ihn verkörpern, personifizieren, ihn imitieren und darstellen, was es auch immer sein mag. Er ist das Bild, das nach Gott geschaffen ist, dieser neue Adam. Und wenn du das einmal entdeckt hast, diesen neuen Adam, dann wirst du Jesus verwirklichen, wo du nur kannst. Und dann wirst du nicht mehr interessieren über Gemeinde, Kirche, Religion oder irgendwelche Ansichten. Du wirst deinen Weg fröhlich deine Straße weiterziehen und du wirst auch dich nicht mehr um irgendwelche religiösen Kulte, Zeremonien dich ja begeistern. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 16 schreibt der Apostel Paulus, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Diesen langen Bart, langen Klamotten, Sandalen, Barfuß. Er sagt hier, 2. Korinther 5, Vers 16, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus gekannt haben, wahrscheinlich hat Paulus Jesus gesehen irgendwo mal auf der Straße predigen. Aber doch wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, denn wir kennen Christus nur nach dem Geist. Ja. Paulus interessiert sich nicht, ob Jesus von einer Jungfrau geboren wurde oder nicht, ob er vom David abstammt oder nicht, ob er Jude war oder nicht. Das hat ihn gar nicht mehr interessiert. Das ist auch gar nicht mehr wichtig. Wichtig ist, dass er jetzt der Sohn Gottes ist. Und jetzt, dass wir in Jesus sind, ihr Lieben. Mir ist es so groß, und das ganz zum Schluss jetzt noch ganz, ganz schnell, weiß, dass Jesus in meinem Leben lebt, aber das ist nicht ausschlaggebend, sondern wir müssen in Jesus sein. So in Jesus Seite. Und dort, und dann sind wir da, wo Jesus ist. Jesus zur Rechten der Majestät Gottes. Nicht, dass er in Nazareth war. Weißt du, heute würden die Leute Jesus zum Ehrenbürger von Nazareth machen. Die wollen eines Tages vorhin mal runterstürzen vom Berg darunter. Wenn wir heute Jesus sehen, verstehst du, dann sehen wir diese neue Schöpfung. Ist jemand in Christus? In Christus, der ist eine neue Kreatur. Wir leben, weil Jesus lebt. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Grundlage unseres Lebens. Das ist das Fundament, worauf wir unser Leben bauen können. Weil Jesus lebt, Brüder, Schwestern. Und es ist nicht egal, wie man zu Jesus, wie man Jesus sieht. Ja, er war ein großer Lehrer, ein großer Mann. Verstehst du? Gandhi verehrt ihn als einen großen Lehrer. Ja. Es ist auch nicht wichtig, was du von Jesus hältst, sondern wo bist du jetzt gerade im Augenblick? Es ist entscheidend für die Ewigkeit. Sind wir in ihm? Erst dann sind wir am Thron Gottes. Erst dann sind wir richtig aufgehoben. Sind wir in Christus? An Jesus scheiden sich die Geister. Sein oder nicht sein. Durch Jesus ist dein Dasein von allen Seiten vollendet, abgerundet wie eine Kugel. In Jesus sein ist unsere wahre Lebenswirklichkeit. Die Wahrheit für dich und mich ist in Jesus sein. Was das immer auch heißt. Ich werde sein, der ich sein werde. Nicht nur, dass Gott der ist, der da ist, sondern ich werde sein, der ich werde. Ich bin in Jesus. Erst in Jesus bist du in. In Jesus sein, das ist das große Thema des Neuen Testaments. 88 Mal steht es in Jesus, in Christus sein. Das ist so wichtig. Erst wenn du in Jesus bist, bist du ein göttlicher Insider. Weißt vom Reich Gottes, verstehst vom Himmel. Weißt, was die Wahrheit ist, da muss dir niemand mehr was erklären. Ihr werdet alles wissen und niemand fragen müssen. So steht es in der Bibel. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur. Wer in Jesus ist, der lebt einen ganz anderen Lebensstil, eine andere Lebenswirklichkeit, nach ganz anderen Konzepten, verfolgt ganz andere Ziele, arbeitet total anders. Was er macht, macht er alles für Jesus, nicht für die Gemeinde, nicht für die Gäste, nicht für die Freunde, nicht für die Menschen, nicht für die armen Flüchtlinge. Der macht es für Jesus, wenn er was macht. Einer, der in Christus ist, lebt ein anderes Leben, er lebt erlöst. Er ist erlöst, lebt nicht mehr nach Tradition, nach den Bräuchen. Alles vollkommen egal. Das machen wir so oder so. Alles ist richtig und alles ist falsch. Ja, er lebt nicht nach der Überlieferung, nach irgendetwas Sichtbares und was Schönes und wunderbar. Kann auch manchmal ganz was Hässliches sein. Er ist nicht mehr festgefahren in seinem Leben. Das ist in Jesus sein, wie bei einer Raupe. Die krabbelte und krabbelte und krabbelte und jetzt ist er ein Schmetterling. Und jetzt fliegt es. Aber es ist immer noch die Raupe von damals. Und das ist in Jesus sein. Du bist immer noch das, was du warst. Du hast dein Wesen nach immer noch eine Raupe. Vielleicht eine hässliche Raupe noch dazu. Aber jetzt bist du ein wunderschön. Und ich habe in Schweden festgestellt, je hässlicher die Raupe war, desto schöner ist der Schmetterling nachher. Oh, ich war so begeistert, so bunt, so vielfältig. Heute gibt's, sieht man das fast gar nicht mehr. Deine Persönlichkeit, dein Charakter bleibt. Du bist in Christus. Dein Temperament ist neu. Deine Stärken, deine Schwächen, deine Art, deine Bestimmung bleibt. Aber du bist total ein schöner, bunter Schmetterling. Das ist das Leben in Christus. Das ist die Wahrheit. Was kommt, nicht was ist. Was kommt und was wir sind. Du bist jetzt durch Jesus veredelt. Hast das Leben ganz anders im Griff. Orientierst dich ganz anders. Lebst nach ganz anderen Gesetzen, Vorzeichen. In deinem Geist hast du ein ganz anderes DNA. Du plötzlich sprichst du anders. Weißt du, da wird dein DNA ausgewechselt in deiner dieser Linie. Plötzlich bist du anders, plötzlich bist du ein Schmetterling, benimmst dich wie ein Schmetterling, lebst wie ein Schmetterling. Das neue Leben ist nicht mehr kriechen und krabbeln auf alle vier oder im Nest irgendwo zu sitzen. Nein, fliegen. Du überfliegst die Sachen, auch im geistlichen Leben. Vieles in deinem Alltag überfliegst du nur, ja, das ist da, das muss da sein. Kann nicht anders sein. Wenn du es einmal gemacht hast, wenn du das einmal erlebt hast, dann willst du nicht mehr zurück in dein Nest als Schmetterling. In deinem Kokon, in deinem Grab, in Sarg oder wo auch immer. Hast du die Wahrheit schon entdeckt? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, so wie bei diesen Propheten damals in Samaria. Öffne uns die Augen, dass wir sehen die Herrlichkeit Gottes, dass wir sehen, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen, was es bedeutet, mit Christus zu leben, was es bedeutet, im Glauben zu sein, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Halleluja. Die ganzen Heilswahrheiten, dass wir die wieder ganz neu ergreifen und erfassen, ergründen. Oh, Heil, da ist so viel Land noch einzunehmen und zu entdecken. Bitte hilf uns dabei, auch heute Morgen, in diesem Tag. Halleluja. Ich preise dich, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Preis Gott. Und ich freue mich über alle Mütter und ich möchte allen Müttern ganz besonders danken. Denn ihr habt Gottes Aufgabe erfüllt. Das, was Gott nicht konnte, haben die Mütter gemacht. Halleluja. Das Leben gegeben. Gott konnte kein Leben zustande bringen, aber er hat die Mütter geschaffen und so weiter. Und die Mütter haben uns das Leben geschenkt und ich möchte heute Morgen den Müttern ganz besonders danken. Danken, dass es euch gibt, dass es die Mütter gibt, dass du eine Mutter hast. Und da gibt es in einem deutschen alten Lied, wenn du noch eine Mutter hast, dann danke Gott dafür. Aber wenn du keine Mutter hast, danke Gott auch dafür, dass du eine gehabt hast. Das ist wirklich auch ein schöner Grund. Ja, ich bin da nur, weil meine Mutter mich angenommen hat. Wenn sie mich abgetrieben hätte, würde es mich gar nicht geben. Stell dir mal vor, Mutter Maria hätte Jesus abgetrieben, wir hätten heute kein Heiland. Danke Gott für die Mütter, dass sie dich ausgetragen haben, dass sie dich geliebt haben, dass sie Opfer für dich gebracht haben, dass sie verzichtet haben aus Liebe zu dir. Egal was, wie die Mutter war, gut oder schlecht, ich lasse es dahingestellt. Ich habe einmal eine Predigt über die Mütter gehalten, Mutter Buß und Betag. Weißt du, viele Mütter haben so viel falsch gemacht. Vergiss auch alles, was da war. Vielleicht hast du ja das Kind nicht austragen können und wollen, aus welchem Grund auch immer. Auch das gehört zur Mutterschaft. Gott hat die Frau geschaffen, ja, nicht aus dem Lehm und nicht nur durch sein Wort, sondern aus der Rippe, aus dem Knochen. Und ich bin stolz über die Mütter, dass sie so hart sein können, so die Schwestern, dass sie so hart sein können, dass sie so viel ertragen können und so viel Aufgaben erfüllen dürfen und müssen. Gott möge sie segnen. Peter, wir wollen ein Lied singen und wir versuchen dieses Lied zu kreieren und wir schaffen es nicht. Segne sie, segne sie. Und ich möchte alle Mütter ganz herzlich einladen, hier nach vorne zu kommen. Ich habe für euch Mütter was bereitet. Gott möge euch segnen.